NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend mit uns. Singen macht glücklich und führt ab und zu sogar in ferne Länder. Der Kammerchor Wilhelmshaven startet jetzt eine Reise nach Grönland. Und wir haben eine der letzten Proben vor der Abreise besucht. Dann stellen wir Ihnen die Enkelin von Musiker, Komponist und Bandleader Peter Herbolzheimer vor. Lisa, so heißt sie, die sich nicht zuletzt mit der vierköpfigen A-Cappella-Band Les Brunettes einen Namen gemacht hat. Und wir präsentieren Ihnen eine kleine literarische Sensation. Denn jahrelang galt er als verschollen, der autobiografisch geprägte Roman von Mopsa Sternheim. Ja, und jetzt ist er wieder aufgetaucht in einem Koffer in der Landesbibliothek in Oldenburg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Singen tut gut und das besonders, wenn man dabei in Gemeinschaft ist. Der Kammerchor Wilhelmshaven weiß das und hat sich etwas ganz Außergewöhnliches vorgenommen. Ein schwieriges Musikstück und eine weite Reise. Übermorgen macht sich der gesamte Wilhelmshavener Chor auf die Reise nach Grönland. Und das ist ja nicht um die Ecke und es soll auch noch gut klingen. Frank Jacobs hat eine der letzten Proben vor der Abreise besucht.
Chorleiter Gerrit Junge probt mit seinen 55 Sängerinnen und Sängern das Requiem von Johannes Brahms. Versteht ihr? Ja. Genau. Der Kammerchor Wilhelmshaven will es in Grönland aufführen, sagt Junge. Er hat schon lange Kontakte dorthin und war für ein anderes Musikprojekt im nördlichsten Kinderheim Grönlands auf der Insel Umanak.
Dort habe ich Jugendliche kennengelernt, die mit ihrer Musik, mit ihren eigenen Kompositionen eine besondere Art der Trauermusik erstellen und komponieren und als ich das so erlebt habe, habe ich gedacht, wir müssen unbedingt diese Trauermusikkultur mit unserer Trauermusikkultur in Deutschland zusammenbringen und da habe ich als erstes an das Brahms Requiem gedacht.
Trauer gehöre in Grönland zum Alltag, denn das Land habe die höchste Selbstmordrate der Welt, so Chorleiter Gerrit Junge. Der Wilhelmshavener Kammerchor wird mit dem grönländischen Nordisk-Kammerchor und den Jugendlichen aus dem Kinderheim in Grönlands Hauptstadt Nuuk singen.
Ganz spannend, dass Kompositionen dieser jungen grönländischen Musikerinnen und Musiker in das Brahms-Requiem quasi eingeflechtet werden. Diese Aufführung hat die Welt noch nicht gehört.
Rund 80.000 Euro kostet das Projekt. Gefördert wird es vom Goethe-Institut und anderen Sponsoren, so Junge. Der Chor muss rund ein Drittel der Kosten selber aufbringen. Und die Mitglieder, die freuen sich schon auf dieses einzigartige Musikprojekt.
Das wird spannend. Es ist so super geplant, dass wir uns alle tierisch freuen.
Das wird so cool. Ich freue mich sehr, ja. Das wird echt eine einmalige Reise.
Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Beim Namen Herbolzheimer, da denken viele von Ihnen ganz sicher an den großen Bandleader, an den Komponisten, Arrangeur und Posaunisten Peter Herbolzheimer, der mit seiner Band Rhythm Combination and Brass fester Bestandteil der Sendung Bios Bahnhof war und der zum Beispiel auch mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. Und dann ist da aber auch noch seine Enkelin, Lisa Herbolzheimer, die sich nicht zuletzt mit der vierköpfigen A-Cappella-Band Les Brunettes einen Namen gemacht hat, gegründet vor 15 Jahren. Im Oktober sind die Brünetten noch auf Jubiläumstour, unter anderem in Hamburg. Lisa Herbolzheimer lebt in Hamburg, geboren und aufgewachsen ist sie aber in Oldenburg. Und dort gab es ein ganz besonderes Konzert zu Ehren des berühmten Opas, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Christine Hunfeld hat Lisa Herbolzheimer getroffen und war auch beim Konzert.
Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, get a little heat. Comes love, nothing can be done.
Comes Love, ein Jazzklassiker aus den 1930er Jahren, arrangiert von Peter Herbolzheimer, gespielt von der Nordwest Big Band unter der Leitung von Erik van Leer, Jahrgang 1945, lange Jahre Posaunist in Peter Herbolzheimers Rhythm Combination and Brass. Dieser Abend im Oldenburger Kulturzentrum PFL mit Musik ihres berühmten Opas bedeutet Lisa Herbolzheimer viel.
Dass seine Big Band Arrangements, dass die immer noch eine Rolle spielen auch und dass die Leute die noch spielen wollen, das freut mich erstmal total. Und der Erik hat das natürlich auch würdevoll und auch mit so einem Respekt einfach diese ganzen Stücke behandelt, die er selber gespielt hat. Er weiß natürlich genau, worauf es ankommt. Er weiß genau, wie kurz Peter das Staccato haben will oder so. Und das, ja, das ist natürlich dann besonders schön.
Big Band Musik, sagt Lisa Herbolzheimer, die in Mannheim und Weimar Jazzgesang studiert hat, war immer in ihrem Leben. Schon als kleines Kind war sie mit auf Konzerten. Damals allerdings konnte sie mit dieser Art von Musik weniger anfangen.
Wieder singt ja niemand, das ist ja nur instrumental, voll langweilig.
Dafür, sagt die 39-Jährige, gab es durchaus interessante Begegnungen. Zum Beispiel, als die Rhythm Combination and Brass mit Chaka Khan unterwegs war.
Chaka Khan habe ich live gesehen. Genau, die hat mir, glaube ich, damals eine Nylon-Strumpfhose geschenkt.
Wie alt warst du?
Ich glaube, Grundschulalter. Ich habe es einfach nicht ganz kapiert, wer mir da gegenübersteht.
Sie selbst hat schon mit 12 das erste Mal auf der Bühne gestanden. Mit ihrer Schülerband Freak Show sorgte sie später für Begeisterung beim Oldenburger Kultursommer. Auch mit Opa Peter ist sie öfter aufgetreten, zuletzt im Gesangsensemble seiner European Masterclass Big Band. Da war sie schon mitten im Studium.
Da waren wir Kollegen. Das hat sich total gut angefühlt, weil vorher war das immer auch ein bisschen mit Angst behaftet für mich, mit meinem Opa aufzutreten oder vor meinem Opa aufzutreten. Die Vorstellung, dass er in meinem Bachelor-Abschlusskonzert saß oder sitzt, das war für mich immer so, oh Gott. Das hat er ja dann leider nicht mehr erlebt.
Auch den Erfolg der A Cappella Mädelsband Les Brunettes, die Lisa mit 3 Studienkolleginnen in Mannheim gegründet hat und die schon mehrfach ausgezeichnet wurde, hat der Opa nicht mehr erlebt. 2017 haben es die Brünetten sogar in die Londoner Abbey Road Studios geschafft. Dort haben sie ihr Album The Beatles Close Up aufgenommen, mit neu arrangierten Coverversionen und eigenen Liedern, die an Beatles Songs angelehnt sind.
Ist alles genauso wie immer. Vater ist nicht da und Mutter putzt das Silber. Die Wände sind rau versaut, 4 Meter hoch. Und in der Luft liegt ein Sakrotangeruch.
Mit der Morgensonne, geschrieben von Lisa Herbolzheimer, erzählt die Geschichte aus She's Leaving Home, aus der Perspektive des jungen Mädchens, das von zu Hause weggeht, obwohl doch dort eigentlich alles okay ist.
Ich finde einfach, die Beatles haben das so krass drauf, so wahnsinnig traurige Geschichten so nüchtern zu erzählen, dass die nicht so auf die Tränendrüse drücken, sondern so ganz unterschwellig dich so packen.
Es ist die Mitte der Woche, es ist 5 Uhr früh. Ich hab genug mit mir gehadert, genug wann, ob und wie.
Das Beatles-Album der Brünetten war sogar dem ZDF-Heute-Journal einen Beitrag wert. Das gab natürlich eine Menge Aufmerksamkeit, erzählt Lisa Herbolzheimer.
Ich glaube, wir waren sogar eine Woche in den Charts, auf Platz 85 in den Albumcharts.
Humor und Selbstironie blitzen im Gespräch mit Lisa Herbolzheimer immer wieder durch. Zum Beispiel, wenn sie sich an einen Auftritt in Lemwerder in der Wesermarsch erinnert, der in Flipflops stattfinden musste, weil Spalten im Bühnenboden waren.
Ja, also wir sind sonst gerade in den Anfangszeiten viel auch natürlich mit High Heels aufgetreten. Und wenn die dann so dünne Absätze haben und du hast eine Bühne, die halt etwas rustikaler ist, sage ich jetzt mal, eine von uns findet immer die Lücke. Und meistens ich?
Seit 15 Jahren gibt es die Band bereits. Längst sind alle 4 Brünetten vom Studienort Mannheim weitergezogen. 2-3 Mal im Monat stehen Konzerte an. Dann nutzen sie die Zeit drumherum zum Proben und zur Arbeit an neuen Songs und Programmen. Gerne auch mal bei Lisas Mama in Oldenburg.
Wie geht's dann dazu?
Das ist dann ziemlich wuselig, wenn dann da so 4 Frauen in einem Haus rumlaufen.
Ihr Wohn- und Arbeitsort aber ist seit vielen Jahren Hamburg. Auf dem Gelände eines Schamottsteinhandels, den ihr Großvater mütterlicherseits einst betrieben hat, haben Lisa und ihr Mann Konrad, der E-Bassist ist, ein Gästehaus aufgebaut mit Probenräumen, in die sich andere Musiker und Musikerinnen einmieten können. So ist auch, wenn sie nicht selbst gerade auf Tour sind, immer was los. Und damit wachsen auch die Kinder auf.
Ich glaube, für die ist das komplett normal. Die kennen das gar nicht anders. Also das, was halt für alle anderen so denken, was, deine Eltern sind Musiker? Wow. Und auch oh, die Touren. Und für meine Kinder ist das halt sowieso, was machen denn deine Eltern? So, ne?
Lisa Herbolzheimer jedenfalls macht Musik, vor allem mit der A-Cappella-Band Les Brunettes. Und das nächste Mal ist sie zu erleben am 18. Oktober in der Leishalle in Hamburg. Und die Brünetten geben auch Wohnzimmer- oder Weihnachtskonzerte. Da können Sie gerne mal vorbeischauen auf der Seite lesbrunettes.de. Den Abend mit der Nordwest-Big Band und mit der Musik von Peter Herbolzheimer gibt es auch nochmal am 31. Oktober im Zollhaus in Leer und am 1. November bei Kultur hinterm Feld in Dötlingen. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das ist schon eine kleine literarische Sensation. Denn jahrelang galt er als verschollen. Der autobiografisch geprägte Roman von Mopsa Sternheim. Künstlerin, Widerstandskämpferin und bis jetzt vor allem bekannt als Tochter des Dramatikers Karl Sternheim. Jetzt ist er wieder aufgetaucht in einem Koffer in der Landesbibliothek in Oldenburg. Anna Schlieter war dort.
Ich bin mit meinem Buch durch. Jetzt fängt natürlich die wahre Arbeit erst an. Immerhin ist es da. Wenn mir das Schicksal noch ein paar Monate unter ähnlichen Bedingungen schenkte, würde ich es vielleicht doch noch schaffen. Vielleicht.
Das schreibt Mopsa Sternheim kurz vor ihrem Tod über ihren Roman. Ihr großer Traum, er soll veröffentlicht werden. Doch dazu kommt es nicht. Der Roman geht nach Sternheims Tod Mitte der 50er verloren, bis Bibliothekar Rudolf Fietz aus Oldenburg 60 Jahre später einen alten Koffer öffnet. Den hat die Landesbibliothek, wo er arbeitet, als Nachlass bekommen. Er gehörte Mopsa Sternheim.
Ich kannte den Namen der Eltern, aber von ihrer Tochter Mopsa hatte ich vorher noch nichts gehört. Und als ich mitkriegte, dass da die Manuskripte eines Romans von ihr drin waren, war ich neugierig und gespannt.
Fietz liest, dass der Roman als verschollen gilt. Ihm wird klar, das ist eine kleine Sensation und die muss raus in die Welt. Zusammen mit seiner Frau Gisela Niemöller untersucht er den Koffer und dessen Inhalt.
Ja, das war sehr beeindruckend, auch für meine Nase. Denn irgendwie steckte in dem Koffer ganz viel auch von der Autorin drin, die Kettenraucherin war. Ja, und die ganze Geschichte schien olfaktorisch irgendwie in dem Koffer zu sein.
Mopsa Sternheim hatte ein bewegtes Leben in Künstlerkreisen der 20er Jahre. Als die Nazis an die Macht kommen, geht sie nach Frankreich in den Widerstand, landet im Konzentrationslager Ravensbrück, das sie nur knapp überlebt. Bis zu ihrem Tod lebt sie in Paris. Als Künstlerin bleibt sie unzufrieden, berichtet der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Ehrsam. Er forschte zur Familie Sternheim.
Und sie war ja eigentlich ein Mensch, der sich als Autorin verstanden hat. Sie hat sich als gescheitert gesehen, weil sie den Eindruck hatte, sie hätte das ihr Werk nicht zum Abschluss bringen können.
Nach Sternheims Tod kam das Manuskript zu einem Kunsthistoriker in New York. Der vermachte es seiner Mutter, die in Oldenburg lebte. So kam der Koffer über Umwege Jahre später in die Landesbibliothek. Mopsa Sternheim wollte, dass der Roman gelesen wird. Da ist sich Ehrsam sicher. Jetzt ist das endlich möglich.
Ja, da war ich natürlich ein bisschen elektrisiert. Das ist ja klar, nicht? Da, jetzt ist doch was da, nicht? Jetzt hat sich doch was gefunden.
Und das mussten Rudolf Fietz und seine Frau erstmal sortieren. Denn im Koffer ist ein Berg loser Zettel voller Anmerkungen.
Ja, Puzzle trifft es schon ziemlich gut. Also wir hatten nur Einzelstücke im Grunde.
Im Roman geht es um die Generation von Mopsa Sternheim. Die Figuren Vivan und Michael suchen sich als Künstler und leben einen harten Alltag von den goldenen 20ern bis zum Beginn des Nationalsozialismus. Fietz und Niemöller haben sich bemüht, Sternheims Vermächtnis gerecht zu werden und sind jetzt am Ende zufrieden.
Wir haben häufig mal darüber gesprochen, dass sie uns über die Schulter guckt und sich wundert, was für zwei bürgerliche Menschen jetzt sich über ihre Manuskripte beugen, die sie selbst so ein exzessives Leben geführt hat. Aber ich glaube, sie würde sich sehr, sehr freuen, dass der Roman publiziert wird.
Mopsa Sternheims Roman Im Zeichen der Spinne ist im Wallstein Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind heute Abend. Die Scorpions feiern in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bandjubiläum. Wir haben sie auf einer Spreefahrt in Berlin begleitet. Schicksalsschläge oder wunderbare Begegnungen. Für diese Wendepunkte interessiert sich das Theater zur weiten Welt. Das ist eine freie Bühne in Lüneburg. Und die Theatermacher hatten einen Aufruf gestartet. Lüneburgerinnen und Lüneburger sollten von ihren Wendepunkten erzählen. Wir waren bei einer Probe dabei. Und wir machen Lust auf die Ausstellung von Musiker Bryan Adams. Der Kanadier hat eine zweite große Leidenschaft neben der Musik, die Fotografie. Im Kunsthaus in Göttingen hat nun eine Ausstellung eröffnet, die einen Einblick in die Fotokünste des Musikers gewährt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Einen schönen Dienstagabend wünsche ich Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Dass die Scorpions globale Spieler sind, ist ja hinreichend bekannt. Doch die Fülle von Einfällen, mit denen die Fans und die Gruppe selbst in diesem Jahr anlässlich des 60. Bandjubiläums überrascht wurden, ja, macht selbst den Sänger Klaus Meine sprachlos, wie Uli Kniep bei einer Spreefahrt in Berlin erfahren hat.
Das ist der Marketing-Overkill.
Was Sänger Klaus Meine mit diesem knappen Statement meint, ist die Menge an Aktionen, die sich anlässlich des 60. Bandjubiläums Veranstalter, Plattenfirmen und Sponsoren haben einfallen lassen. Im Flughafen Langenhagen öffnete der Hub of the Scorpions ein Ausstellungsraum mit Exponaten der Band von der Lederjacke bis zur Kladde mit der Buchführung der Gründerjahre. Mitte dieses Jahres trug sich die Band in das Goldene Buch der Stadt Sarstedt ein, wo Rudolf Schenker einst die Scorpions aus der Taufe hob. Am 7. Juli dann hieß es Coming Home. In Hannover traten die Scorpions im ausverkauften Stadion auf. Gitarrist Matthias Jabs findet all diese Würdigungen beinahe überfällig.
Dafür, dass man uns ja jahrzehntelang so ein ganz bisschen stiefmütterlich behandelt hat im eigenen Land, kommt jetzt die Überdosis noch so zum Schluss. Das Konzert in Hannover war ja wirklich der Hammer. Auch da die Präsentation vorab mit dem Bier und mit der Briefmarke und entsprechendem Merchandise. Wir waren sozusagen omnipräsent.
Im Laufe des Jahres spielten die Scorpions in Südamerika, Osteuropa und Las Vegas, USA. Doch in der Heimat vor 45.000 Fans aufzutreten, war sogar für Klaus Meine etwas ganz Besonderes.
Wir waren uns erst nicht so sicher und es hat so ein bisschen Überredungskunst gekostet. Aber wir haben uns natürlich gefreut, dass das Konzert nach so kurzer Zeit ausverkauft war und dass das wirklich ein besonderer Abend war für uns. Das alles Wetter hat mitgespielt, die Laola-Wellen, war eine super Stimmung. Aber natürlich klopft das Herz ein bisschen schneller, wenn man zu Hause vor der Haustür ein Konzert macht und in der Größenordnung und das zum ersten Mal, da klopft das Herz schon ein bisschen schneller.
Bevor der Live-Mitschnitt aus Hannover als Audio und Video erscheint, kommt nun auch ein Doppelalbum mit Stücken aus der ganzen Karriere heraus. Auf From the First Sting befinden sich 31 Titel vom ersten Album bis zum jüngsten Studiowerk Rock Believer. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf Riesenhits wie Still Loving You.
Also in Frankreich ist es, glaube ich, immer noch die meistverkaufte Single. Es gibt ja sogar Menschen, die habe ich persönlich getroffen, die ihre Tochter Sly genannt haben von Still Loving You, Y. Und das ist ein Song, der den sogenannten Babyboom 1985 ausgelöst haben soll.
So wird zwar dieses Jubiläumsjahr langsam ausklingen, doch ist für 2026 bereits ein Spielfilm über die 60-jährige Karriere der Scorpions geplant und es geht noch einmal auf Tournee.
Wir werden in China und Indien beginnen, um dann über die Emirate zurück nach Europa zu kommen. Und ob wir noch mal in die USA gehen, ist noch ein bisschen offen, aber ich glaube schon.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wendepunkte, das sind Momente, in denen das Leben eine neue Richtung nimmt, in denen Entscheidungen gefällt werden. Es sind Schicksalsschläge oder eben auch wunderbare Begegnungen. Und für diese Wendepunkte interessiert sich das Theater zur weiten Welt. Das ist eine freie Bühne in Lüneburg. Die Theatermacher hatten einen Aufruf gestartet. Lüneburgerinnen und Lüneburger sollten von ihren Wendepunkten erzählen. Und diese Erzählungen sind in 11 Szenen eingeflossen. Katrin Schwier war für uns bei einer der Proben dabei.
Eine schwarze Bühne, schwarz gekleidete Darsteller, hin und wieder Lichteffekte und sparsame Requisiten. Im Zentrum stehen die eindrücklichen Texte.
Einer meiner Wendepunkte führte mich vor 25 Jahren 14 Tage lang täglich in die Johanneskirche. 14 Tage würde es dauern, bis der Befund aus dem Labor käme. Wenn der Krebs Metastasen in meinen Körper geschickt hätte, hätte ich nicht mehr lange zu leben gehabt.
Eine Frau steht vor der Frage, wie es nun weitergeht.
14 Tage freier Fall. 14 Tage voller Fragen. Werde ich nun sterben? Und die wichtigste Frage, was will ich ändern? Ich trennte mich von heute auf morgen von meiner Geschäftspartnerin. Ich sagte meiner Mutter, dass ich für ihre Verachtung mir gegenüber nicht länger zur Verfügung stehe. Und ich zog aus meiner Ehe aus.
Der Befund war negativ. Mit ungeahnten Kräften hat die Frau, deren Geschichte hier erzählt wird, ihr Leben geändert. Es sind 11 solcher Geschichten, die das Theater zur weiten Welt auf die Bühne bringt. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die nach schwerer Krankheit auf den Rollstuhl angewiesen sind, Menschen, die Angehörige verloren haben oder die in den Fokus polizeilicher Überwachung geraten sind. All diese Geschichten erzählen nicht von Opfern, sondern von starken Persönlichkeiten. Das will Theatermacher Raimund Becker Wurzwalner zeigen.
Es sind ja oft eben genau diese Wendepunktsituationen, die dann irgendwie die Kräfte rausholen, weil es notwendig ist. Jetzt muss gekämpft werden. Auf die eine oder andere Art. Ja? Und diese Selbstermächtigung, die da oft kommt durch Wendepunkte, dieses Merken, okay, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich kann was machen, selbst wenn es gerade das ist, was man so gemeinhin schweres Schicksal oder Schicksalsschlag oder so nennt. Ich kann was machen. Ich kann mich in Beziehung zu der Situation setzen und ich kann die beeinflussen und ich kann die ändern.
Basis dieser Geschichten sind stundenlange Interviews.
Wir haben die Texte nicht geschrieben, sondern das ist wirklich das, was uns die Leute erzählt haben.
Eines war den Theatermachern besonders wichtig. Die Menschen, die hinter den Geschichten stehen, bleiben anonym, sagt Theatermacherin Birgit Becker.
Es ging auch darum, einen geschützten Rahmen zu bieten. Und ich glaube wirklich, viele haben durch diese Zusage der Anonymität auch wirklich nochmal anders darüber erzählen können. Also wir haben hier Geschichten gehört, wo einige Leute gesagt haben, das habe ich so noch nie jemandem erzählt.
Die eigene Geschichte auf der Bühne zu sehen, das ist wichtig, um das Geschehen aufarbeiten zu können, findet Theatermacherin Agnes Müller.
Ich denke, oft ist es sowas Ähnliches wie ein kleiner therapeutischer Prozess, der da auch stattfindet. Ich sehe mein Schicksal gespiegelt, ich kann mal neutral da drauf gucken als Zuschauerin und vielleicht auch nochmal so spüren, was macht es mit den anderen oder ist es aufgehoben in der Gemeinschaft?
Zu den Aufführungen werden sie kommen, die Menschen, die ihre Geschichten für den Theaterabend erzählt haben. Für sie wünscht sich Theatermacher Raimund Wurzwalner vor allem eines.
Dass sie stolz sind, und zwar auf sich selber.
Denn es sind sehr berührende Geschichten geworden, die auf jeden Fall Mut machen.
Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen. Insgesamt sind noch 10 Aufführungen geplant bis in den Dezember. Informationen finden Sie online auf der Seite des Theaters zur weiten Welt. Der Dienstagabend. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Bryan Adams, den kennen Sie sicherlich als Rockmusiker. Doch der Kanadier hat noch eine zweite große Leidenschaft und das ist die Fotografie. Vor seiner Kamera standen bereits viele namhafte Persönlichkeiten. Bryan Adams hat bereits mehrere Fotobände veröffentlicht und zwar gemeinsam mit dem Göttinger Verleger Gerhard Steidel. Im Kunsthaus, direkt neben seinem Verlagshaus, hat nun eine Ausstellung eröffnet, die einen Einblick in die Fotokünste des Musikers gewährt. Shot by Adams heißt sie und Marco Schulze hat sie sich für uns angeschaut.
Der Kontrast könnte nicht größer sein. Unten die Celebrities aus Film, Musik, Mode, darüber Obdachlose und Kriegsversehrte. Alle bekommen hier die gleiche Aufmerksamkeit. Shot by Adams ist fröhlich und traurig zugleich. Eine Art zweites Best-of seines fotografischen Schaffens, präsentiert auf 3 Etagen. Und das sogar made in Göttingen. Denn sowohl das dazugehörige Fotobuch als auch die Ausstellungsbilder wurden im Verlag von Gerhard Steidel gedruckt.
Ich freue mich wirklich riesig, wie diese Prints, die wir mit Herzblut in unserem Fine Art Studio drucken, an den Wänden in diesem Kunsthaus wirken. Und das ist schon ganz einzigartig und magisch. Und das ist so eine besondere Belohnung.
Weltkunst in der Provinz mit Weltstars an den Wänden. Ob Naomi Campbell, Mick Jagger oder Cher. Bryan Adams hat sie alle schon vor der Linse gehabt. Sogar die Queen. Sie posiert artig mit Hut auf einem Stuhl. Auf dem Foto daneben Schauspieler Sean Penn, der sich in den Schritt fasst. Oder Rockröhre Alice Cooper mit weißer Federboa um den Hals. Die Ausstellung spielt mit den Gegensätzen. Mal sind es humorvolle, mal intime Einblicke in die Welt der Stars. I got my first real six string. Dies ist einer der größten Hits des weltberühmten Musikers. Mittlerweile ist diesem aber seine Fotografie genauso wichtig, sagt seine Kuratorin Anke Degenhardt.
Und er hat beide Karrieren eingeschlagen, den Weg nicht um berühmt zu werden, sondern weil er einfach da eine Leidenschaft empfindet. Und er nutzt auch seine Berühmtheit, um Menschen am Rande der Gesellschaft ein Gesicht und eine Stimme zu geben.
Das wird auch in Göttingen deutlich. Am eindrücklichsten ist der Raum mit den jungen britischen Soldaten, die im Afghanistan- oder Irakkrieg gekämpft haben. Die großen Fotodrucke hängen wie Vorhänge von der Decke herab. Die Porträtierten sind alle verwundet, zum Teil entstellt. Es fehlen fast allen Soldaten Gliedmaßen. Bryan Adams hat sie vor schlichtem Hintergrund abgelichtet. Im Fokus nur der Mensch und die Folgen des Krieges. 4 Jahre lang hat er an dieser Fotoserie gearbeitet.
Das ist für ihn das bewegendste Projekt und ich finde auch eines seiner absolut besten. Er hat die verwundeten Soldaten eingeladen, in sein Studio zu kommen, aber er hat nicht nur die verwundeten Soldaten alleine eingeladen, sondern immer mit ihren Familien. Denn wenn jemand aus dem Krieg zurückkommt und solche Verwundungen hat, betrifft es nicht nur den Menschen alleine, sondern auch seine Familie, das heißt seine Eltern, seine Kinder, seine Geschwister.
Verletzlichkeit spiegeln auch die Bilder von wohnungslosen Zeitungsverkäufern aus London wider. Eine Art Sozialreportage, die auch Hoffnung geben soll. Es sind Porträts mit Charakter. Viele Obdachlose lachen, mit Würde, auch wenn sie keine Zähne mehr haben. Dass all diese Bilder überhaupt hier aushängen, ist Gerhard Steidel zu verdanken. Bryan Adams Kuratorin Anke Degenhardt hat schon früh den Kontakt zu dem Göttinger Verleger gesucht. Mit den Worten:
Ich brauche dich, Gerd, weil einfach ein Buch mit Steidel macht, ist was anderes als ein Buch mit einem anderen Verleger, weil er ist einfach der feinste Feinart-Buchdrucker der Welt.
Bryan Adams hat den ersten Kontakt mit Steidel vor ein paar Jahren mal so beschrieben.
I only sent the photographs to him.
Ich habe ihm nur meine Fotos geschickt und gefragt, wie findest du sie? Und eine Woche danach bekam ich die Antwort, lass uns ein Buch machen. Das war's.
That's it.
Aus einem sind 6 geworden. Bisher. Bildband 7 ist in Arbeit. Gerhard Steidel hofft, dass sich der Musiker die Ausstellung auch nochmal persönlich anschauen wird. Aktuell ist er auf Tour. Aber bis 8. Februar hat er ja noch Zeit.
So schnell kann eine Stunde rumgehen. Das war's schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Richtig schön, dass Sie dabei gewesen sind. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche Dienstag gleiche Zeit, gleiche Welle wiederhören. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Abend hier bei uns.